Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Mikl-Heide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Ärztinnen und Ärzte dürfen auch Leistungen und Untersuchungen anbieten, deren Kosten die Krankenkassen nicht übernehmen. Zu diesen individuellen Gesundheitsleistungen, die Patienten in der Regel selbst zahlen müssen, gehören zum Beispiel der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs, Akupunktur bei Rückenschmerzen, auch eine Ultraschalluntersuchung der Brust zur Früherkennung von Brustkrebs. Die Zahl der angebotenen IGEL-Leistungen wird auf einige hundert geschätzt. Praxen bieten sie unterschiedlich engagiert an, um es mal vorsichtig auszudrücken. IGEL-Leistungen versprechen einen zusätzlichen Nutzen, ein Mehr an Gesundheit. Aber der Nutzen vieler IGEL-Leistungen überwiegt keinesfalls automatisch die Risiken. Individuelle Gesundheitsleistungen, unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. Ich darf Ihnen unsere heutige Expertin im Studio vorstellen, Dr. Michaela Eickermann. Sie ist Bereichsleiterin evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und sie ist Leiterin des sogenannten IGEL-Monitors. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Eickermann. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, guten Morgen, Herr Winkelheide.
Was genau sind IGEL denn eigentlich? Alles das, was die Krankenkasse nicht zahlt?
Ja, so kann man es grob zusammenfassen. Also Selbstzahlerleistung und es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum die Krankenkassen das nicht zahlen. Und zum einen gibt es Leistungen, die gehören ganz grundsätzlich gar nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen. Das sind zum Beispiel reisemedizinische Beratungen, das sind Atteste, Gutachten, das sind auch solche Dinge wie kosmetische Operationen, Tattooentfernung. Alles das gehört ganz grundsätzlich nicht zu den Leistungen, die von den Krankenkassen übernommen werden und sind deswegen Selbstzahlerleistungen.
Aber wer entscheidet eigentlich, was gezahlt wird? Und was nicht.
Also von den Krankenkassen. Das ist grundsätzlich sozialrechtlich festgelegt, diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, dass die eben nicht zum Leistungsumfang gehören. Bei den anderen Leistungen entscheidet ein gemeinsames Gremium von Vertretern der Krankenkassen, der ÄrztInnen und auch der PatientInnen, der gemeinsame Bundesausschuss darüber, welche Leistungen in der Versorgung erbracht werden können und welche eben nicht. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich geregelt für den ambulanten Bereich und den Krankenhausbereich, aber auf jeden Fall gibt es ein gemeinsames Entscheidungsgremium, wo gemeinsam eben beraten wird. Und diese Leistungen, die ich eben genannt habe, sind aber gar nicht der Hauptteil dieser individuellen Gesundheitsleistung. Man muss sagen, der größte Teil individueller Gesundheitsleistung sind Leistungen, die ganz grundsätzlich schon, wenn sie anlassbezogen erbracht werden, also wenn man zum Beispiel Symptome hat, von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden würden, die aber ganz anlasslos, zum Beispiel als Früherkennungsuntersuchung, eben bisher nicht gezeigt haben, dass sie einen Nutzen haben. Also in diesem gemeinsamen Entscheidungsgremium wurde entweder bereits festgestellt, dass bestimmte Leistungen keinen Nutzen haben oder der Schaden dem Nutzen überwiegt. Und deshalb sind sie nicht aufgenommen worden in den Katalog der Leistungen, die von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden. Und es gibt aber natürlich Leistungen, über die nie beraten wurde. Also wo noch nie Anträge gestellt wurden, also wo halt auch vielleicht unklar ist, wie der Nutzen im Verhältnis zum Schaden ist.
Manche denken ja so, ach, IGEL-Leistungen, das sind sozusagen neue, innovative Verfahren, die es einfach noch nicht lang genug gibt, als dass sie hätten nachweisen können, dass sie nützlich und sinnvoll sind und deswegen werden sie von den Krankenkassen noch nicht übernommen. Stimmt das Bild oder ist das total verkehrt?
Also das könnte vorkommen und das wäre natürlich auch irgendwie ja ein ganz logischer Gedankengang, keine Frage. Aber wenn man sich mal das anschaut, was am häufigsten erbracht wird, dann sind das relativ häufig Ultraschallleistungen, Blutentnahmen, solche Dinge. Also Dinge, die ganz normal schon seit vielen, vielen Jahren erbracht werden, die keinesfalls neu sind. Also das sind nicht alles irgendwie Innovationen. Da sind viele, wie man hier in Köln sagen würde, olle Kamel dabei.
Okay. Meine Kollegin Anneke Meyer ist mal eingetaucht, hat sich mal umgehört. Wer kennt denn eigentlich IGEL-Leistungen? Hat die schon mal jemand in Anspruch genommen und wofür? Und da werden Sie ganz viele Bekannte wieder treffen.
Tatsächlich habe ich schon mal einen Brustultraschall machen lassen. Und zwar, weil sich im Bekanntenkreis die Diagnose Brustkrebs gehäuft hatte. Und dann hatte ich proaktiv bei meiner Gynäkologin angefragt und habe dann erfahren, was es kostet und dem zugestimmt.
Ich habe ein paar Mal schon den Ultraschall der Eierstöcke machen lassen. Also es wird mir jedes Mal angeboten, aber nicht aufgedrängt. Ich hatte mal eine Zyste, die war gutartig. Die wurde durch sowas mal entdeckt. Deswegen wusste ich, dass es was bringt. Und deswegen dachte ich, lasse ich da noch mal gucken. Ich finde, wenn man eh nur einmal im Jahr oder alle 1,5 Jahre das machen lässt, dass es nicht schaden kann, da mal zu gucken.
Also ich gehe mindestens einmal im Jahr zum Urologen und der checkt mich dann durch wegen Prostatakrebs, macht eine Blutuntersuchung, Urinuntersuchung, also Blutuntersuchung, dann auch dieser PSA-Wert, wird geguckt, ob der im normalen Bereich ist oder zu hoch geht. Und weil ich einfach sage, da will ich sicher sein.
Als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, bin ich in die Praxis gekommen und meine Frauenärztin sagte dann, ja, sehr gut wäre, die Flatrate zu nehmen, die Ultraschall-Flatrate, weil dann könnte man jedes Mal ja einen Ultraschall des Kindes haben. Und das war ja eine Empfehlung von der Ärztin. Da habe ich gedacht, super Sache, mache ich. Hat 50 € gekostet. Und ich habe aber im Nachhinein dann mal irgendwie erfahren, dass das gar nicht so richtig gut ist fürs Kind, jedes Mal ein Foto zu machen sozusagen. Ja, das fand ich dann im Nachhinein eigentlich weniger toll.
In der Schwangerschaft habe ich 2 Igel-Leistungen durchführen lassen und zwar einmal den Bluttest auf Antikörper zu Toxoplasmose. Einfach schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil ich sehr gerne Salami esse und wissen wollte, ob ich das weiter tun kann in der Schwangerschaft. Und zum anderen habe ich auch einen Bluttest machen lassen, die Antikörper auf CMV. Eine Erkrankung, die vor allem in der Frühschwangerschaft sehr gefährlich für die Entwicklung des Kindes sein kann. Und da ich schon durchaus viel Kontakt zu Kleinkindern habe, war es mir wichtig, ob ich auf eine besondere Hygiene achten muss oder nicht. Bei beiden wurde ich sehr gut aufgeklärt über das Für und Wider und auch ganz transparent von meiner Frauenärztin über die Kosten vorher aufgeklärt.
Die Umfrage zu den Igel-Leistungen hat Annike Meyer für uns zusammengestellt. Individuelle Gesundheitsleistung, unser Schwerpunktthema heute hier in der Sprechstunde. Frau Eckermann, Sie haben viele von diesen Untersuchungen, die in der Umfrage aufgetaucht sind, landen wahrscheinlich, wenn man eine Top-10-Liste machen würde, ganz weit oben, oder?
Genau, da waren viele Top-10s dabei. Ultraschall der Eierstöcke, zusätzliche Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft, PSA-Test, all das. Ich glaube auch der Ultraschall der Brust, all das haben wir auf unserer Top-10-Liste. Wir haben ja gerade eine aktuelle Befragung gemacht, welche Igel angeboten oder nachgefragt werden. Insofern ganz aktuell, ja, viele auf der Top-10.
Sie leiten den sogenannten Igel-Monitor. Und das heißt, da gucken Sie sich einzelne Igel-Leistungen und eben auch vor allen Dingen die der Top-10-Liste mal genauer an und bewerten die auch. Wenn es um Ultraschall der Brust geht oder der Eierstöcke, welchen Sinn macht so etwas? Also die in der Umfrage war ja zu hören, die Frauen gehen erstmal davon aus, ja, das ist okay, das ist gut. Das sollte man, kann man machen, so.
Ja, das sind zwei im Grunde, also beides Ultraschalluntersuchungen, aber beide von der Bewertung total unterschiedlich. Also das kann man gar nicht über einen Kamm sozusagen scheren. Ultraschall der Eierstöcke ist tatsächlich eine Untersuchung, die wir sehr kritisch sehen, die wir im Igel-Monitor auch als einzige Leistung oder als eine der wenigen Leistungen als negativ bewertet haben. Also als wirklich richtig negativ, nicht nur tendenziell negativ. Einfach, weil es große bevölkerungsweite Screening-Studien gibt, die über viele Jahre nachbeobachtet haben, also wirklich bis zu 19 Jahren und in denen gezeigt wurde, dass man durch diese Früherkennung mittels Ultraschall kein Leben, also das Leben der Frau nicht verlängern kann, die Lebensqualität nicht verbessern kann, gleichzeitig aber durch die Abklärungsuntersuchung und die die Eingriffe, die da nötig sind, also das überflüssige Entfernen von Eierstöcken, was passieren kann, wenn ein solcher Befund nämlich falsch positiv ist, zum Beispiel, dass dadurch großer Schaden entstehen kann, durch die Komplikationen, aber auch durch den Eingriff.
Das sollten wir nochmal genauer anschauen. Also die Ultraschalluntersuchung an sich ist ja, hat keine Strahlenbelastung und so weiter. Und der Hintergrund ist, dass man das angeboten wird mit dem Ziel, Krebs früh zu erkennen.
Genau.
Also dann, wenn er noch keine Beschwerden macht im Idealfall. Wo ist dann das Problem?
Also ja, das Problem ist, also grundsätzlich muss man einmal sagen, dass dass der Eierstockkrebs eine seltene Erkrankung ist, mhm, und dass der Altersgipfel nach den Wechseljahren liegt. Das ist auch ganz wichtig mal zu wissen, weil das häufig auch schon sehr jungen Frauen angeboten wird. Und wenn Sie auch eine Früherkennung, eine solche Screening-Untersuchung machen auf eine seltene Erkrankung, hat man, das ist jetzt ganz banale Mathematik, immer einen auch deutlich höheren Anteil an falsch positiven Befunden. Also, oder man hat einen relevanten Anteil an falsch positiven Befunden. Also man sieht etwas, es ist aber gar kein Krebs.
Ja, das heißt, der untersuchende Arzt, die Ärztin sagen, huch, das sieht aber komisch aus, müssen wir genauer hingucken. Und dann fängt das Problem sozusagen an.
Genau, dann fängt das Problem an, dass möglicherweise weitere Untersuchungen folgen. Und was halt eben das noch problematischere ist, dass dann halt häufig Operationen folgen, in denen dann Teile der Eierstöcke entfernt werden oder auch ganze Eierstöcke. Und das kann durchaus zu Komplikationen führen, also ganz banale OP-Komplikationen, also banal in Anführungsstrichen. Es kann zu Blutungen führen etc. Es kann natürlich immer zu Infektionen kommen etc. Und das ist das, weshalb in diesen Studien ganz klar der Schaden, also eben dieser Schaden gesehen wurde und wir zu dieser Abwägung gekommen sind. Also auf der Nutzenseite unserer Waage haben wir eigentlich nichts. Das, was wir uns ja wünschen durch so eine Früherkennungsuntersuchung, ist ja nicht nur, dass man etwas früher sieht und früher behandelt, sondern am Ende soll ja das Leben verlängert werden und oder die Lebensqualität verbessert werden. Das ist ja eigentlich das Ziel, was man mit einer Früherkennungsuntersuchung erfolgt. Ansonsten haben sie ja nichts gewonnen, außer dass sie früher wissen, dass sie erkrankt sind. Das ist ja das, was man erreichen muss. Und wenn man solche groß angelegten Studien hat, auch mehrere Studien, und man hat wirklich lange Beobachtungszeiten von fast 20 Jahren und kann daraus eben schon sagen, okay, dieses Ziel wird aber nicht erreicht, dann muss man sagen, ist das schon eine Evidenz, die man nicht vernachlässigen kann. Und deshalb kommt man da zu diesem für viele völlig unverständlichen Urteil, das sollte nicht angeboten werden. Das ist tatsächlich, da überwiegt der Schaden dem Nutzen.
Sie haben gesagt, ein bisschen anders sieht es aus, wenn es um Ultraschalluntersuchungen der Brust geht.
Genau, da ist es tatsächlich so, dass es keine Studien, also da gibt es keine Studien, die den Ultraschall der Brust als Früherkennungsuntersuchung durchgeführt haben. Da wissen wir nicht so richtig, wie Nutzen und Schaden zu bewerten sind. Da muss man aber vielleicht auch noch bedenken, jetzt in ihrer Umfrage war ja eine wahrscheinlich jüngere Frau, so von der Stimme her, die in ihrem Bekanntenkreis nun häufiger erlebt hat, dass ein Brustkrebs aufgetreten ist. Und es gibt ja ein Brustkrebs-Screening mittels Mammographie, wo eben anspruchsberechtigt sind aktuell alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren. Und da das natürlich eine Leistung ist mit Röntgenstrahlen, darf diese Leistung auch nur innerhalb dieses Mammographie-Screenings nicht erbracht werden. Das heißt, sie können jetzt keine Mammographie als Igel sozusagen erwerben. Das funktioniert nicht. Und dann ist es natürlich verständlich, wenn jemand, der sehr beunruhigt ist, weil eben sowas häufig aufgetreten ist, vielleicht eine solche Untersuchung dann in Anspruch nimmt, dann einfach mal mit dem Ultraschall gucken lässt, gibt es da bei mir irgendeinen Verdacht? Also das kann ich schon in dem Zusammenhang nachvollziehen. Wir sind da zu dem Ergebnis gekommen, dass es unklar ist und
Also unklar,
weil es einfach keine Studien gibt, genau. Ja, okay. Was man aber sagen muss, wovon die Fachgesellschaften auf jeden Fall abraten, und das wird auch manchmal angeboten, von dem Ultraschall der Brust als alleinige Untersuchung sozusagen, als Ersatz der Mammographie. Also davon wird ganz klar abgeraten. Da gibt es auch keine Studien, die hergeben, dass das auch nur gleich gut ist. Also da sollte man auf jeden Fall sich auf die etablierten Screening-Programme verlassen.
In der Umfrage kam auch vor, PSA-Test, also zur Bestimmung, ob es ein Risiko, also zur Früherkennung von Prostatakrebs.
Genau, auch häufige Leistung, ich glaube Top 4 in diesem Jahr, ja, genau. Und da ist es tatsächlich von der Evidenz so ein bisschen heterogener. Da gibt es auch mehrere große Screening-Studien und in einer dieser großen Studien konnte für eine bestimmte Altersgruppe gezeigt werden, dass durch das Screening mittels PSA-Test tatsächlich das Leben verlängert werden konnte. Das ist aber in den anderen Studien in dieser Form nicht in gleicher Weise gezeigt worden. Und wir haben da das Problem tatsächlich, dass das Prostatakarzinom häufig, nicht immer, aber häufig sehr langsam wächst, dass man überhaupt nichts merken würde. Also wir haben einen Schaden, den man immer abwägen muss bei solchen Früherkennungsuntersuchungen, sind diese Überdiagnosen. Also Überdiagnosen ist was anderes als eine falsch positive. Falsch positiv habe ich ja eben gesagt, man sieht was, es ist aber dann doch nichts. der Befund war falsch, ist ein Fehlalarm. Eine Überdiagnose ist aber tatsächlich schon eine richtige Diagnose eines Krebsherdes, von Krebszellen, wie auch immer, die aber im Laufe des Lebens überhaupt nicht auffällig geworden wären, weil eben dieser Tumor so langsam wächst oder weil sie in der Zwischenzeit an einer anderen Erkrankung sterben würden. Also das und aus dieser Kombination heraus. Und das ist das tatsächlich das Problem beim Prostatakarzinom, dass man da einen hohen Anteil hart annimmt an Überdiagnosen, was man eben anhand dieser Daten, die wir aus den Studien haben, auch sehen kann. Und,
aber ist es dann wirklich eine Überdiagnose oder ist das Problem dann nicht die Übertherapie? Also dass dann sozusagen Krebse behandelt werden, die man eigentlich, sag ich mal, noch Jahre hätte in Ruhe lassen können und vielleicht nur vorsichtig beobachten.
Genau, beides. Die Überdiagnose macht ja erstmal nur Unruhe. Dann ist man vielleicht besorgt und hat irgendwie fühlt sich vielleicht da auch so ein bisschen eingeschränkt durch die Diagnose. Das ist das eine. Aber Sie haben recht, dass das eigentliche Problem ist die Übertherapie, wenn dann tatsächlich irgendwie operiert wird und entsprechende Nebenwirkungen eintreten, dann ist das natürlich was, wo man dann irgendwie gut abwägen muss. Hat das denn was gebracht oder nicht? Das Problem ist aber tatsächlich so ein bisschen, dass da die Datenlage ein bisschen heterogen ist und das ist so ein klassisches Beispiel, was wir eigentlich auch immer nennen und so klang es ja eben auch in der Befragung durch, wo wir sagen, da müssen die Männer tatsächlich für sich abwägen, was wollen sie eher in Kauf nehmen. Also man muss halt wirklich sehr sorgfältig aufklären über das, was möglicher, der mögliche Nutzen ist und über das, was der potenzielle Schaden ist, auch nochmal wirklich erklären, was bedeuten diese Überdiagnosen, was passiert, wenn man da einen Befund hat, was sind die Therapieoption, was sind die Nebenwirkungen oder Komplikationen von einer solchen Operation und dann müssen das tatsächlich die Männer ganz gut abwägen und so sind auch die Leitlinienempfehlungen, die sehr stark in Richtung Aufklärung gehen, also dass man wirklich sehr gut aufklären soll und da wirklich diese Abwägungsentscheidung unterstützen soll.
Gibt es eigentlich klare Regeln, wenn ein Arzt eine Igelleistung anbietet?
Ja, es gibt eine ganze Reihe Regeln. Die fangen an, zum Beispiel, wie gerade genannt, bei der Aufklärung. Also man muss ja vor jeder medizinischen Maßnahme, die man durchführt, immer sorgfältig aufklären über das, was man erreichen möchte, also über den potenziellen Nutzen, über die Maßnahme an sich natürlich, aber auch über die potenziellen Schäden und auch ungefähr, wie häufig sowas ist. Das ist ja grundsätzlich bei jeder medizinischen Maßnahme so. Das ist für Igel ganz genauso. Da gibt es keine Sonderregelung.
Wird das denn auch gemacht, also ausreichend gemacht? Was haben Sie bei der Befragung herausbekommen bei der aktuellen?
Nee, da waren wir tatsächlich, also es gibt so zwei Dinge, die uns ein bisschen sorgenvoll stimmen. Zum einen wird insbesondere über die Schäden laut unserer Umfrage deutlich seltener aufgeklärt. Also wenn ich da die Zahlen ganz richtig im Kopf habe, haben ungefähr 80% der Befragten, die auch Igel angeboten bekommen haben, gesagt, über den potenziellen Nutzen sind sie aufgeklärt worden. Aber nur 25% haben angegeben, sie sind auch über die Schäden aufgeklärt worden. Das ist der eine Punkt, der uns ein bisschen kritisch stimmt, weil das darf natürlich nicht sein. Das muss halt immer sorgfältig in beide Richtungen aufgeklärt werden, denn ansonsten kann man ja keine Abwägungsentscheidung treffen. Und der zweite Punkt, der schwierig ist, dass wir auch aus der Befragung, aber auch aus Nutzerzuschriften wissen, dass häufig gar nicht die ÄrztInnen selber aufklären, sondern das delegieren an andere Mitarbeitende in der Praxis. Und das ist einfach nicht erlaubt. Man muss das als Arzt, als Ärztin selber machen.
Also Risiken aufklären, ganz wichtig, also nicht nur den Nutzen rausstellen. Das andere ist wie offensiv, sag ich mal, Praxen und damit umgehen, Igelleistungen anzubieten. Auch da gibt es ja große Unterschiede. In Ihrer Befragung fand ich erstaunlich zu sehen, dass auch Patienten darüber berichten, dass manchmal andere Leistungen daran geknüpft werden, ob man einen Igel in Anspruch nimmt oder nicht.
Genau, das ist auch was wir sehr kritisch sehen, dass es offensichtlich immer noch und auch gar nicht so ein ganz kleiner Anteil Praxen gibt, die Terminvergabe und oder die Erbringung einer Leistung daran knüpfen, ob man sich vorher verpflichtet, eine Igel in Anspruch zu nehmen oder nicht. Und das ist natürlich was, das ist erstens nicht rechtens, das ist nicht erlaubt und da muss ich auch sagen, das finde ich aus ganz unterschiedlichen Gründen auch sehr, sehr kritisch, wenn jemand tatsächlich einen Arzt, eine Ärztin konsultieren möchte, weil er Beschwerden hat, weil er eine Erkrankung hat oder befürchtet, eine Erkrankung zu haben. Und dann wird man unter Druck gesetzt dahingehend, dass man einen Termin nur vereinbaren kann, wenn man da eine Igel in Anspruch nimmt. Das kann nicht sein, das darf auch nicht sein. Und das andere, was wir halt auch sehen, bei diesem Thema Druck ausüben zu bleiben, ist, dass halt manchmal in den Praxen doch sehr offensiv das Igel-Angebot gemacht wird und tatsächlich die Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen.
Wie sieht das aus, ganz praktisch dann?
Also wir haben ja die Befragung gemacht und die Menschen geben an, sie haben sich unter Druck gesetzt gefühlt. Was wir so aus den Nutzerzuschriften wissen, ist, dass es dann häufig so, so Sachen gibt, naja, aber die Gesundheit muss ihnen doch wichtig sein, dass es so Sprüche gibt von wegen, na, aber dann sind sie selber schuld, wenn sie die Erkrankung bekommen. Aber auch solche Dinge, wo sich Menschen unter Druck gesetzt fühlen, dass man unterschreiben soll, dass man bewusst eine Igel nicht in Anspruch nimmt. Also da gibt es eine ganz breite Palette.
Wichtig auch, dass die Abrechnung korrekt passiert. Also das ist wirklich, also nichts ohne schriftlichen Vertrag, dass man auch über die Kosten dann wirklich der Igelleistung informiert wird und den Vertrag dann auch bekommt, ne, und eine Rechnung erhält.
Genau, also dass man vor allen Dingen vorher informiert wird, dass es überhaupt etwas kostet und was es kostet, dass man das überhaupt in die Abwägungsentscheidung einfließen lassen kann und eine richtige Rechnung bekommt.
Individuelle Gesundheitsleistung, Igel, unser Schwerpunktthema heute. Unsere Expertin im Studio, Dr. Michaela Eickermann, sie ist Leiterin des Igel-Monitors, Bereichsleiterin evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund. Und viele Fragen sind gekommen. Eine Hörerin aus Süddeutschland hat uns gemailt. Sie berichtet, meine 93-jährige Mutter leidet am rechten Auge unter einer Makuladegeneration und möchte ihr Augenarzt wieder eine sogenannte OCT-Messung, Kosten ca. 90 Euro, zur Kontrolle machen. Die letzte Messung war vor 4 bis 5 Jahren. Ist das angezeigt? Ist das sinnvoll, möchte sie wissen? Da geht es dann. Lässt sich sowas so ad hoc sagen? Oder wo macht man sich schlau, wenn man sowas...
Genau, da gibt es ja zwei Dinge, die man sich angucken muss. Also wir haben das Verfahren nicht bewertet im Igel-Monitor. Insofern kann ich da jetzt so aus der rein wissenschaftlichen Bewertungsperspektive tatsächlich gar nichts zu sagen. Aber man muss natürlich auch immer gucken, ob das in dem Fall überhaupt zu Recht eine Igel ist oder ob das eine Leistung ist, die die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt, wenn die Mutter, so habe ich es jetzt verstanden, schon an der Erkrankung leidet, beziehungsweise welche Untersuchung ansonsten zur Überwachung dieser Erkrankung denn zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden kann. Also das ist immer so das, was man abwägen muss. Also ist es zu überhaupt eine Igel in dem speziellen Fall? Das muss man wirklich immer individuell angucken. Und dann würde man sich eben jetzt rein wissenschaftlich natürlich anschauen, wie sind da Nutzen, Schaden abzuwägen. Aber da muss ich sagen, das haben wir im Igel-Monitor nicht bewertet.
Macht es Sinn, eine zweite Meinung einzuholen, wenn man sich unsicher ist?
Ja, es macht natürlich immer Sinn, eine zweite Meinung einzuholen. Man kann aber auch einfach nochmal bei demjenigen, der es angeboten hat, einfach nochmal nachfragen, sich das erläutern lassen. Ansonsten raten wir natürlich immer auch zu schauen auf den Patienteninformationsportalen im Internet, durchaus auch mal gucken, wer das anbietet. Aber da gibt es ja nicht nur den Igel-Monitor, da gibt es natürlich auch andere Gesundheitsinformationsportale und das macht schon Sinn, sich da einfach mal schlau zu machen.
Petra Berg aus Hessen ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Frau Berg.
Guten Tag.
Bitte sehr.
Ja, also bei mir geht es um die Sache mit dieser 3D-Mammographie für Frauen mit dichtem Drüsengewebe. Die wird ja auch nicht bezahlt von der Kasse. Da haben wir halt Bescheid gekriegt von der Frauenärztin, dass es das jetzt gibt. Und da eine Bekannte von mir, der Brustkrebs dadurch entdeckt wurde, mache ich das halt jetzt auch alle 2 Jahre. Und bezahlt das halt selber, weil die Kasse es nicht bezahlt. Und das ist ja wieder so ein Fall, wo halt, wenn man irgendeinen Sonderfall hat oder dann oder eine Frau ist, sage ich jetzt mal, dann wird es halt einfach nicht bezahlt, obwohl ja der Nutzen da sehr hoch ist, ne, wenn man das früher erkennt. Und da ja sowieso so wenige Frauen überhaupt nur zur Mammographie gehen, man wird ja eigentlich alle 2 Jahre eingeladen, finde ich das halt einfach nicht gerecht, dass man das selber zahlen muss. Das sind 179 Euro, die ich dann selber zahle, weil die Kasse halt nicht bezahlt. Und meine Frauenärztin, der ich sehr vertraue, die jedes Bild mit dem Alten vergleicht und mich sehr gut berät, die sagt, das ist einfach bei dichten Drüsengewebe die bessere Methode, aber es wird nicht bezahlt. Und das finde ich nicht okay.
Frei kann man.
Genau, also was vielleicht nochmal ganz gut ist zu erläutern, ist wie, also es gibt ja ein Früherkennungsprogramm auf Brustkrebs, das ist natürlich in der Regel mittels Mammographie und Sie haben das ja schon richtig gesagt, da werden Frauen ab dem Alter von 50 Jahren alle 2 Jahre eingeladen und können an dem Mammographie-Screening teilnehmen. Und es ist schon so, dass bevor man ein solches Früherkennungsprogramm ins Leben ruft, beziehungsweise dann auch Änderungen vornimmt, dass auch das immer auf Basis von Studien passiert. Also das heißt, man schaut sich an, welche Methode ist die geeignet für die Patientinnen. Man schaut sich an, welche Altersgruppen sind diejenigen, die davon profitieren könnten oder am meisten profitieren könnten. Man schaut sich an, welche Intervalle sollte man wählen. Also all das basiert auf Studiendaten. Und wenn es jetzt neue Verfahren gibt, mit denen man zum Beispiel auch eine solche Früherkennungsuntersuchung durchführen könnte, dann muss auch da in Studien gezeigt werden, dass das auch tatsächlich einen Nutzen hat. Also es geht zum einen natürlich darum, wenn es höhere Kosten verursacht, dass man natürlich dann auch einen höheren Nutzen sehen möchte. Aber ganz banal muss man ja auch sagen, Versorgung soll sich ja auch nicht verschlechtern. Also man muss in so einer Studie schon auch zeigen, dass das nicht das etablierte Verfahren möglicherweise sogar das Bessere ist. Und natürlich muss man dann halt auch einfach schauen, die individuelle Situation, gibt es da irgendeinen unklaren Befund? Wenn es bei der Mammographie einen unklaren Befund gibt, dann wird das ja auch nochmal weiter abgeklärt, zum Beispiel mit Ultraschalluntersuchungen. Also da, das ist ja durchaus ein sehr, sehr gut ausgearbeitetes Screening-Programm. Und bis dann eine neue Leistung da reinkommt, braucht man halt da tatsächlich zumindest so einen Minimalsatz an Daten.
Hm. Was kann man konkret raten dann?
Ja, ich glaube, das ist dann halt so eine Abwägungsentscheidung. Also ich glaube, ich würde immer dazu raten, dass man zumindest nicht auf das reguläre Screening verzichtet. Wie gesagt, das ist auch wieder so eine Methode, die wir uns nicht angeschaut haben. Also ich kann nicht sagen, ob es dazu Studien gibt, zu dieser 3D-Mammographie-Untersuchung oder nicht. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass man immer auch mal schauen muss, was kann das aktuelle Verfahren? Denn auch da, es gibt ja eine ganze Reihe von Frauen, die auch dichteres Brustgewebe haben. Da schadet es auch nicht, wenn man sich da einfach auch mal in der Mammographie-Einheit beraten lässt. Beziehungsweise das ist ja auch etwas, was dort gemacht wird, wie aussagekräftig dann die Mammographie ist, ob noch was anderes angeraten wird.
Ja, ich bedanke mich bei Frau Berg, Grüße nach Hessen. Und eine Hörerin berichtet, ihre Schwester hat eine Apherese empfohlen bekommen wegen Long-Covid, also Langzeit-Covid. Ist ziemlich teuer und muss selbst bezahlt werden. Zählt es auch zu den Igel-Leistungen, fragt sie. Und wie sieht es aus mit Nutzen, Schaden, Nebenwirkungen?
Ja, das haben wir gerade bewertet, kann ich sagen. Also wirklich ganz noch fast druckfrisch sozusagen. Können Sie sich gerne mal auf unserer Seite igelmonitor.de anschauen. Da ist es tatsächlich so, dass wir sehr überrascht waren, weil diese Methode, also wir haben konkret bewertet die HELP-Apherese, das ist so eine bestimmte Form der Lipid-Apherese, die ja auch ein bisschen durch die Medien ging, weil sich da ja
also
auch...
Also es ist bildlich gesprochen sowas wie eine Blutwäsche,
genau,
wo eben Antikörper rausgefischt werden.
Das ist so eine Blutwäsche, genau, und da werden verschiedene Stoffe aus dem Blut gefiltert und es ist einmal das, was man rausfiltert und dann wird das Ganze auch noch durchgeführt, indem man das Blut mit Heparin verdünnt und man geht dann davon aus, dass durch diese Heparinverdünnung einfach das Blut flüssiger wird, besser und dadurch die Durchblutung verbessert wird. Also das ist so die Idee dahinter. Ganz ursprünglich kommt diese HELP-Apherese aus dem Bereich der Fettstoffwechselstörung, wo das auch erfolgreich gemacht wird. Für Long-Covid, muss man sagen, haben wir keine Studien gefunden. Also da muss man einfach sagen, es gibt weder Studien, die durchgeführt wurden, wo jemand gezeigt hat, das bringt tatsächlich was. Wir haben aber leider, und das fand ich wirklich erschreckend bei dieser Maßnahme, auch keine laufenden Studien gefunden.
Weitere Fragen, weitere Antworten nach den Nachrichten. Individuelle Gesundheitsleistung, unser Schwerpunktthema heute. Unsere Expertin im Studio, Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Igel-Monitors. Frau Eickermann, wir haben Post bekommen von einem Hörer, der fragt, warum werden Igel-Leistungen je nachdem nach gesetzlicher Krankenkasse unterschiedlich gehandhabt. Er berichtet, seine Kasse übernimmt die Zahnreinigung, professionelle Zahnreinigung einmal pro Jahr. Bei anderen gesetzlichen Krankenkassen scheint das anders auszusehen. Das hat ihm auch sein Zahnarzt bestätigt. Und er dachte, Igel, das müsste doch eigentlich alles einheitlich sein.
Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil darüber stolpert natürlich der ein oder andere. Also, das, was ich ganz zu Beginn der Sendung gesagt habe, wie grundsätzlich geregelt wird, welche Leistungen zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung gehören, das ist das, was sozusagen die Pflichtleistungen sind, ne, was die Regelleistungen sind. Und darüber hinaus können die Krankenkassen aber sogenannte Satzungsleistungen freiwillig erbringen. Das sind im Grunde sind das natürlich Dinge, die zu Werbezwecken dienen, die man natürlich natürlich einführt, weil man bestimmte Patientengruppen ansprechen möchte, bestimmte Menschen für die Krankenversicherung gewinnen möchte. Und dazu, also ein klassisches Beispiel so ist die Zahnreinigung.
Als Zuckerchen.
Ja, ja, genau, genau. Also da gibt es dann, was weiß ich, manchmal Akupunkturleistungen, Zahnreinigung ist irgendwas Häufiges. Da sind auch, ja, ich weiß gar nicht, ob es noch so ist, es gab früher auch mal Kassen, die den PSA-Test übernommen haben, etc. Also das kann eine ganz unterschiedlich, das können ganz unterschiedliche Dinge sein und da sind die Kassen frei in der Gestaltung. Das sind aber alles Leistungen, die sie eben freiwillig erbringen, außerhalb der Regelversorgung. Und deshalb gibt es die Unterschiede und deshalb kann man daraus eben nicht ableiten, dass das für einen, wenn man bei einer anderen Kasse versichert ist, auch gilt.
Hm. Am Telefon Frau Lange aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Lange. Sie haben lange gewartet, sorry.
Nö, ist nicht lange gewesen. War ja interessant zu hören.
Bitte sehr. Sie haben nicht so gute Erfahrungen mit Igeln gemacht, habe ich gelesen, gehört.
Genau, die Igel waren nicht so freundlich zu mir. Und zwar war ich einmal bei einer Gynäkologin das erste Mal und da wurde mir gleich am Tresen von den Schwestern, von den Helferinnen eine Igelleistung angeboten, was mich eigentlich ziemlich erbost hat. Das habe ich dann auch der Ärztin gesagt. Ich sage, es tut mir leid, ich werde hier gleich mal mit einer Klage ankommen, weil ich finde das nicht so gut, dass mir das hier von der Schwesternhelferin angeboten wird und nicht von Ihnen, weil ich erwarte das eigentlich von einem Arzt, dass der mich aufklärt und mir sagt, warum er das mir gerade anbietet, warum er das für erforderlich hält. Und dann hat sie nur gemeint, dazu hätte sie keine Zeit. Und dann war für mich eigentlich klar, dass diese Praxis nicht meine ist. Und bei der nächsten Praxis habe ich gleich von Anfang an gesagt, dass ich das so nicht wünsche, dass ich eigentlich nur von der Ärztin dann aufgeklärt werden möchte, warum das in dem Fall bei mir passieren soll und warum nicht. Und ein anderer Mal war das bei einer Hautärztin, sollte ich unterschreiben, dass ich das dann nicht haben wollte. Es war eine zusätzliche Untersuchung und zwar mit einer Lupe.
Moment, also Sie mussten unterschreiben, dass Sie eine Igelleistung nicht haben wollen.
Genau, ich sollte es unterschreiben, weil ich dann hinterher dann eben klagen könnte, dass mir das nicht angeboten wäre. Das klang ziemlich dramatisch und das fand ich eigentlich auch ziemlich frech, weil sie hatten vorher noch gar nicht geguckt, weil sie mit meinem Hautkrebs, ja, das war so eine Hautkrebsvoruntersuchung oder Reihenuntersuchung, auch die einem auch irgendwie zusteht, Hautkrebsvorsorge. Und wenn sie jetzt irgendwo festgestellt hat, sagt sie, ich kann es hier vielleicht nicht so genau gut sehen, es wäre besser mit einer Lupe, aber das müssen sie mir bezahlen, das wäre vielleicht noch gegangen. Aber von vornherein zu sagen, mit einer Lupe, das ist also viel besser. Und ja, die Ärztin war ziemlich sauer, dass ich das nicht wollte und hat das noch ziemlich lieblos gemacht, wie ich fand. Also ich stand vorher und sie stand in einem Meter Entfernung und dann war eben nur diese Vorsorgeuntersuchung fertig. Das fand ich also auch nicht so toll. Und dann war ich noch mal bei einem Augenarzt und da wollte ich eine Grau-Star-Operation machen lassen. Und der Arzt wollte auch noch was Zusätzliches machen, um besser die Linsenstärke bestimmen zu können. Und habe ich mich gewundert, gesagt, na, ich habe schon eine Untersuchung, eine Operation hinter mir. Da hat das keiner machen wollen. Ja, wo waren Sie denn da? So als wäre das ja vielleicht eine minderwertige Praxis. Das war aber eigentlich die beste Praxis hier in Berlin. Und dann hat er nichts mehr gesagt. Und ich habe dann also die Operation auch wieder bei dem ersten Arzt vornehmen lassen.
Mhm. Wie ist Ihre Erfahrung? Also das klingt ja so, als seien bei Ihnen Igel doch, sag ich mal, sehr offensiv vermarktet worden.
Ja, kann man so sagen. Und das ist bei mir eigentlich auch negativ belastet dann, ja. Mhm.
Ja, vielen Dank auch mal für diese Erfahrungsschilderung. Wir haben aktuell ja auch Versicherte befragt und haben halt auch gefragt, wie zufrieden sind sie eigentlich so mit dem Arztbesuch gewesen. Und da war es schon so, dass ein Großteil der Befragten angegeben hat, dass sie eigentlich schon sehr zufrieden waren. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn man sich mal diejenigen anguckt, die nicht zufrieden sind, dann hängt es ganz oft an den Dingen, die jetzt gerade die Hörerin geschildert hat. Also, dass man halt irgendwie sich unzureichend aufgeklärt gefühlt hat und vor allen Dingen auch dass man das Gefühl hat, dass man gar nicht wertgeschätzt wird als Patient, weil die Ärztin keine Zeit für die Aufklärung hat, dass man halt im Grunde die sich unter Druck gesetzt fühlt, weil man halt unterschreiben soll, dass eine Leistung nicht, dass man damit einverstanden ist, dass eine freiwillige Leistung nicht durchgeführt wird. Also das ist schon auch so ein bisschen absurd. Ich weiß aber auch, dass das unterschiedliche Facharztgruppen unterschiedlich stark machen, solche Dinge sich unterschreiben lassen. Aber das ist tatsächlich so, dass das schon Auswirkungen hat, auch glaube ich, auf das Vertrauensverhältnis zwischen den ÄrztInnen und den PatientInnen. Und ich glaube, da würde man sehr gut daran tun, wenn man solche Dinge einfach lassen würde, weil ich glaube, da profitiert niemand von. Die PatientInnen nicht, weil sie einfach das, was ihnen zusteht, eine vernünftige Aufklärung und Zeit und Ruhe zur Entscheidung und auch zur Entscheidung gegen eine Igel nicht bekommen, aber auch am Ende die Praxen nicht, weil das Vertrauensverhältnis dann doch durchaus gestört sein kann, wie gerade gehört.
Gestört bis zerrüttet.
Ja.
Frau Lange, ich danke Ihnen. Grüße nach Berlin und am Telefon ist Frau Wehnert aus Sachsen. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Ja,
guten Morgen. Ich hätte auch mal eine Frage an die Expertin. Und zwar, bei mir steht eine Augenuntersuchung, eine umfassende Augenuntersuchung. Hören Sie mich?
Wir hören Sie wunderbar.
Ja, okay. Und da bin ich nun auch im Zweifel, weil die ist für mich sehr teuer. Ich meine, mit 60 Euro, das ist für mich sehr viel Geld als Bürgergeldempfängerin. Und ja, und da ist zwar alles dabei. Es wird ein Sehtest gemacht, der Sehnerv wird untersucht, Glaukomvorsorge, der Augeninnendruck wird gemessen und so weiter und so fort. Ist zwar allumfassend, aber in der Zeitung habe ich jetzt auch mal gelesen, und das habe ich schon öfter gelesen, dass dieser Augencheck auch nicht empfohlen wird von eben, also wer das begutachtet oder von anderen Experten, also die Igelleistung begutachten. Die sagen alle, das ist eigentlich, ich weiß nicht, sinnlos würde ich nicht sagen, aber es ist unnötig oder es bringt eben keinen. Man weiß nicht, ob man trotzdem irgendwann mal an einer Augenerkrankung erkranken wird. Hm. Und diese OTC-Untersuchung ist mir übrigens auch angeboten worden, die von meinem Augenarzt. Die würde mich sogar 120 Euro kosten. Und das sind alles Preise und ich weiß nicht, ob ich es machen lassen soll. Und ein drittes, wenn ich das noch ganz kurz anführen darf, weil es vorhin darum ging, die Krankenkasse müsste eigentlich jede Igelleistungen übernehmen, wenn schon Vorerkrankungen bestehen. Ich muss auch zur Knochendichtemessung und ich leide seit Jahren schon an einer Vorstufe von Osteoporose, an der sogenannten Osteopenie. Und trotzdem hat mir mein Orthopäde gesagt, muss ich die 50 Euro für die Knochendichtemessung selber bezahlen, was ich auch nicht einsehe. Also was meint die Expertin zu diesen beiden Untersuchungen? Zu dem Augencheck und zu der Knochendichtemessung?
Ja, Frau Ackermann.
Genau, ich fange mal hinten an sozusagen. Ich fange mal bei der Knochendichtemessung an. Das ist tatsächlich so, dass die Knochendichtemessung unter bestimmten Voraussetzungen, also dann, wenn Therapie verändert, also wenn eine tiefe Therapie verändert werden könnte und in bestimmten zeitlichen Abständen, kann die tatsächlich zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden bei bestimmten Patienten mit Vorerkrankungen und auch mittels der Osteodensitometrie. Ich weiß aber aus Zuschriften, die wir im Igelmonitor bekommen, dass es häufig so ist, dass die Praxen das mit anderen Verfahren machen, was weiß ich, zum Beispiel mit dem Ultraschall. Und das ist eben eine Methode, die nicht übernommen wird. Das liegt dann schlichtweg wieder daran, was ich eben gesagt habe, wenn man überlegt, wann, unter welchen Umständen ist sowas eine Kassenleistung und die Osteodensitometrie, das ist tatsächlich auch im gemeinsamen Bundesausschuss beraten worden, dann schaut man halt genau in den Studien, welches Verfahren wurde gemacht, für welche Patienten.
Ich habe ja diese Vorstufe schon. Ich habe ja diese Osteopenie schon und das seit Jahren. Und trotzdem muss ich das selber bezahlen.
Genau, das muss man dann halt tatsächlich wirklich im Einzelfall schauen. Das kann man jetzt auch so per Ferndiagnose, sage ich es mal in Anführungsstrichen, tatsächlich jetzt hier schlecht machen. Es gibt tatsächlich gewisse Voraussetzungen, unter denen es möglich ist, aber man muss halt sehr genau schauen, ob das denn bei Ihnen der Fall ist. Ich würde aber nochmal auf den ersten Punkt eingehen und vielleicht auch nochmal ein bisschen allgemeiner sagen. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, weil es gibt eine ganze Reihe Menschen, die können sich einfach diese zum Teil hohen Preise für individuelle Gesundheitsleistungen nicht leisten oder müssen die sehr mühsam irgendwo abknapsen. Also die haben das Geld schlichtweg nicht übrig. Und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man, auch wenn man keine individuellen Gesundheitsleistungen in Anspruch nimmt, dass man eine gute medizinische Versorgung hat und dass wir hier in einem wirklich Hochleistungsgesundheitssystem leben, wo man wirklich erstmal sicher sein kann, dass man gut versorgt wird. Zu diesen Augenuntersuchungen, da sind wir ja ganz am Anfang schon mal drauf eingegangen, da ist es tatsächlich so, dass es eben keine Studien gibt, aus denen man wirklich zeigen kann, dass wenn man jetzt eine solche Früherkennung macht, mittels Augeninnendruckmessung, Augenspiegelung und vielleicht noch weiteren Untersuchungen, dass man dadurch wirklich verhindern kann, dass eine Sehstörung, eine schwerere Sehstörung entsteht. Denn das ist ja das, was wir verhindern möchten. Wir möchten ja quasi eine stärkere Seheinschränkung verhindern, beziehungsweise natürlich final auch eine Erblindung, aber es geht ja auch schon weiter vorne los, also eine sehr stark einschränkende Sehminderung. Und das ist eben in Studien nicht gezeigt worden. Und auch, wir gucken dann auch nicht nur wir im Eagle-Monitor, sondern eben auch andere Organisationen, Institutionen, die sich solche Früherkennungsuntersuchungen angucken, machen dann noch einen zweiten Schritt und gucken, naja, haben wir denn wenigstens Studien, aus denen gezeigt wird, wenn man eine frühere Therapie macht, hilft das denn dann wenigstens? Und da muss man sagen, dass man auch zu diesem großen Themenfeld Glaukom, um das es ja geht, da tatsächlich keine Studiendaten hat, aus denen man wirklich ableiten kann, dass man durch diesen Inanspruchnahme von solchen Untersuchungen oder durch diese Untersuchungen tatsächlich verhindern kann, dass man an den Augen erkrankt, schwerer erkrankt und dass man eine stärkere Sehbeeinträchtigung verhindern kann. Und darum sind wir im Eagle-Monitor zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Untersuchung als tendenziell negativ einschätzen, schlichtweg, weil dann natürlich wieder Folgeuntersuchungen folgen und auch zum Teil Folgetherapien mittels Augentropfen, zum Teil auch operativen Verfahren und dann entsprechend mit Nebenwirkungen.
Ich bedanke mich bei Frau Wehnert aus Sachsen und wünsche noch einen schönen Tag. Eine Hörerin hat uns gemeldet, sie berichtet, ihr Sohn, 17 Jahre Azubi, bei ihr privat mitversichert, hatte letztes Jahr einen Termin beim Orthopäden, weil er Rückenschmerzen hatte. Er hat ein Rezept für Einlegesohlen bekommen und eine Rückenbehandlung als Eagle-Leistung, Kosten ca. 70 Euro. Und auf die Nachfrage hin, ob ihr Sohn über die Extra-Leistung und auch die Kosten aufgeklärt wurde, hat er so gesagt, nein, nicht. Und sie weigert sich jetzt, diese Leistungen zu bezahlen. Ist das korrekt oder muss ich trotzdem zahlen, fragt sie.
Also, Sie haben jetzt eben mit
Antwort Radio Erevan kommt drauf an. Ne?
Genau, Sie haben jetzt eben auch vorgelesen, privat mitversichert. Genau. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Feld, weil die privaten Kassen natürlich auch nochmal andere Leistungsumfang haben als die gesetzlichen. Also das ist nochmal was anderes. Aber das kommt ja auch bei den klassischen Igeln vor. Insofern ist das ja trotzdem eine gute Frage. Und also wenn man das jetzt mal ganz streng sieht, man wurde vorher nicht darüber aufgeklärt, dass es sich um eine individuelle Gesundheitsleistung handelt und das zusätzliche Kosten auf einen zukommen, die nicht von der Kasse oder die nicht quasi mit der Chipkarte bezahlt werden, dann kann man jetzt ganz formal sagen, muss man das auch nicht zahlen. Dann wäre mein erster Weg auch immer da nochmal drauf anzusprechen und einfach zu sagen, so, Sie haben mich nicht drüber informiert. Ihnen ist klar, das geht jetzt auf Ihren Deckel, um nochmal im kölschen Slang zu bleiben. Und manchmal ist es dann aber auch tatsächlich so, dass man da nicht zu so einer ganz gütlichen Einigung kommt, aber da muss man dann einfach abwägen. Aber grundsätzlich, es muss vorher informiert werden, es muss vorher über die Kosten informiert werden und dass man die selber zahlen muss.
Bei einem Hörer hat für Verwirrung gesorgt, dass er in dieselbe Praxis geht, Ultraschalluntersuchung der Prostata. Wenn der Arzt untersucht, dem die Praxis gehört, zahlt er 150 Euro. Wenn die angestellte Ärztin untersucht, muss er nichts zahlen.
Das verwirrt mich auch, gebe ich zu. Ich fand jetzt 150 Euro, fand ich jetzt auch schon relativ viel für wahrscheinlich so einen transrektalen Ultraschall. Oder weiß ich nicht, es kann ja auch ein anderer Ultraschall sein, kann natürlich auch sonst irgendwie Blase, Niere, alles sein. Also entweder ist etwas eine Leistung der Krankenkasse und dann wird es übernommen oder es ist nicht so. Dann, aber eigentlich, dass es dann Unterschiede gibt, wer es erbringt, das wundert mich jetzt auch. Außer sozusagen, er macht es umsonst, wenn die Ärztin in Ausbildung noch üben muss. Das weiß ich nicht.
Eagle, unser Thema heute. Dank an Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Eagle-Monitors. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen, gemeldet haben. Ihnen einen schönen Tag, sagt Martin Winkelheide.